3, 2, 1. Willkommen bei Schlecht beraten. Mein Name ist Marco Kovic.
Und ich bin Dennis Ufer.
Wir sind endlich wieder zurück nach einer kleinen Pause. Dennis, wie geht's dir so?
Ja, es geht. Die Welt steht noch. Corona scheint so ein bisschen abzuflauen. Man darf optimistisch sein.
Ja, zum Glück. Und heute am Tag der Aufnahme, wir schreiben den 12. Juni, habe ich meinen ersten Impftermin. Ich freue mich wie ein kleines Kind.
Das glaube ich dir. Ja. Du wirst dann endlich auch Teil der Gechippten sein.
Endlich.
Dann können wir in Zukunft den Podcast telepathisch aufnehmen.
Genau. Schlecht beraten findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Am besten hört und abonniert ihr den Podcast auf Apple Podcasts. Wenn ihr uns 5 Sterne gebt, sieht das schön aus und es zieht weitere Leute an.
Noch schöner sehen die Beiträge auf patreon.com aus. Dort findet ihr uns auf patreon.com/schlechtberaten. Jeder Rappen zählt.
Ja, für die heutige Folge nach der Pause haben wir uns gedacht, wir schauen uns doch mal ein lockeres Thema, etwas Luftiges an, nicht so ernst. Antisemitismus.
Ja, Marco, das Stichwort locker, das passt hier ganz gut, denn mit diesem Thema, da nehmen es die Menschen immer lockerer. Man hat immer weniger Hemmungen, sich da mal ein bisschen antisemitisch zu äußern. Das scheint ein zunehmend akzeptables Thema zu sein.
Wir erleben tatsächlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren, dass Antisemitismus wieder wirklich aufkommt und wie ein Vulkan explodiert. Zum Beispiel kursieren jetzt in der Pandemie viele Verschwörungstheorien, die ziemlich antisemitisch aufgeladen sind. Die Juden hätten das Virus in die Welt gesetzt zum Beispiel. Oder wir haben auch QAnon, die Mega-Verschwörungstheorie, über die wir auch gesprochen haben, die auch sehr stark antisemitisch motiviert und aufgeladen ist.
Ja, und wir hatten natürlich auch eine Aktualität. Vor kurzem ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina wieder ziemlich entfacht oder zwischen Israel und dem Gazastreifen. Und da kam es in verschiedenen Ländern und auch in Deutschland zu ganz offen antisemitischen Protesten, also nicht nur Protesten gegen den Krieg oder gegen die Aggression von Seiten Israels, sondern Proteste mit ganz offensichtlichen antisemitischen Parolen.
Ja, und erstaunlicherweise in Deutschland zum Beispiel scheint Antisemitismus immer noch ziemlich fest verankert in der Bevölkerung. Eine Studie von 2019 vom Jüdischen Weltkongress, einer Non-Profit-Organisation, hat herausgefunden, dass zum Beispiel 24% der Leute in Deutschland meinen, Juden hätten zu viel Macht auf den internationalen Finanzmärkten. Oder Juden haben zu viel Macht über die Weltpolitik. Da stimmen auch 24% zu. Das sind so die klassischen antisemitischen Motive, Ressentiments, Vorurteile, die man eigentlich überwunden geglaubt hätte. Aber dem scheint nicht so.
Ja, das ist ein alter Tumor in den Gedankengängen der Menschheit und der ist offensichtlich nicht so leicht auszumerzen. Vor allem das hat mich schon immer ein bisschen überrascht, diese Ideen von wegen, die Jugend hätten irgendwo die Weltmacht in ihren Händen, würden irgendwo die Fäden der Macht bei sich zusammenlaufen haben. Das macht hat für mich nie wirklich Sinn gemacht, aber es scheint ja auch einen Ursprung zu haben.
Darum wollen wir in der heutigen Folge diese Ursprünge anschauen und uns fragen, was können wir aus der Geschichte des Antisemitismus lernen, um zu verstehen, warum Antisemitismus heute noch so präsent und offenbar so attraktiv ist? Dennis, du und ich, wir sind ja bestenfalls Hobbyhistoriker und darum für die professionellen Historiker nehmt uns unsere Arbeit nicht übel. Wir haben 5 Etappen des Antisemitismus in der Geschichte, ich sage mal, identifiziert. Die erste Etappe nennen wir das Römische Reich und die Zeit des frühen Christentums. Antisemitismus ist sehr stark mit dem Christentum verwoben. Die christliche Religion, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist ja eigentlich inhärent antisemitisch. Warum? Wir haben es mit einem jüdischen Gottesmord zu tun. Judas hat Jesus verraten und ihn damit de facto zu Tode verurteilt. Und dieser Gottesmord, dieser Deizid, lustiges Wort, ich wusste nicht, dass man Götter töten kann, das ist etwas, was die Leute schon früh beim Christentum, als die Religion noch nicht so groß und dominant war, gegen Juden aufgehetzt hat.
Ja, richtig groß wurde dieser und richtig ins System eingebaut wurde dieser Antisemitismus dann, als das Christentum zur offiziellen Staatsreligion des Römischen Reiches wurde. Das war so im 4. Jahrhundert.
Da gab es verschiedene Meilensteine, in Anführungszeichen. Zum Beispiel die Synode von Elvira in Spanien, irgendwo zwischen 300 und 302, wurde die Heirat zwischen Christinnen und Jüdinnen verboten. An der Synode von Antioch oder Antioch in Griechenland, so um 341 herum, wurde Christen verboten, mit Jüdinnen und Juden Passover zu feiern. Am Konzil von Laodicea in Griechenland, so zwischen 325 und 382, wurde Christen verboten, den jüdischen Sabbat zu feiern oder sich daran zu halten. Und sehr groß wurde es dann unter Konstantin den Großen. Der hat ganz explizite Anti-Juden-Gesetze erlassen. So dürften Juden keine christlichen Sklaven mehr halten. Sie durften ihre Sklaven nicht beschneiden. Es wurde verboten, vom Christentum zum Judentum zu konvertieren. Und jüdische Zusammenkünfte und Gottesdienste, die wurden reguliert und eingeschränkt. Verschärft hat sich das Ganze dann im 5. Jahrhundert. Da gab es eine Gesetzessammlung, den Codex Theodosianus, das sind schwierige Wörter, im Jahr 438, wo Juden ganz explizit vom öffentlichen Dienst, von der Armee und von juristischen Berufen ausgeschlossen wurden. Viele Synagogen wurden daraufhin konfisziert und teilweise zu christlichen Kirchen umfunktioniert. Und in zahlreichen Ortschaften im Römischen Reich wurden Synagogen auch aktiv zerstört. Wir sehen also, im frühen Christentum begann die systemische Diskriminierung von Jüdinnen und Juden.
Ich muss gerade ein bisschen lachen vorher. Also es wurde ein Gesetz eingeführt, oder? Juden dürften keine christlichen Sklaven halten, aber grundsätzlich, also wenn der Sklave jüdisch ist, ist das ganz okay.
Also aber es zeigt, andere Zeiten, andere
Sitten. Es zeigt, in welcher Zeit wir uns da bewegen.
Aha. Ja. Aber das Lustige, Christen durften christliche Sklaven halten.
Die durften. Und wahrscheinlich auch jüdische Sklaven.
Genau.
Na gut.
Die zweite Etappe des Antisemitismus, wo es so richtig heiß wird, ist das Mittelalter. Mittelalter ist also die Zeit ab dem 5. Jahrhundert bis so zum 15., 16. Jahrhundert. Dort ging es richtig los mit der strukturellen Diskriminierung gegen Juden. In Kombination mit dem religiösen Motiv von Deizidhass, Aberglaube und teilweise auch Verschwörungstheorien. Der Höhepunkt waren natürlich die christlichen Kreuzzüge. Im ersten Kreuzzug um 1096 herum wurden viele jüdische Gemeinschaften im heutigen Deutschland vernichtet. Dieser Kreuzzug ist auch als Rheinland-Massaker bekannt. Also dort ging es wirklich darum, die Juden zu vernichten. Im zweiten Kreuzzug um 1147 herum wurden viele Juden in Frankreich verfolgt und ermordet. Zuerst in Deutschland, dann in Frankreich. Eine interessante Etappe ist auch die Krönung von Richard the Lionheart in England um 1189 herum. Er ging dann 1190 nach Jerusalem für den dritten Kreuzzug. Das hat dann in England viele antisemitische Pogrome motiviert. Also auch dann kriegten die Juden wieder auf den Deckel. Es gab weitere Pogrome, zum Beispiel 1298 in Deutschland, in der Region Franken, das sogenannte Rindfleischpogrom, dort wurden über 100.000 Juden einfach direkt geschlachtet, ermordet. Brutal. Also wir sehen im Mittelalter, dessen sind wir uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst heute, Juden wurden systematisch verfolgt und wirklich brutal ermordet.
Es gab auch andere Arten von Diskriminierung, also natürlich die Morde, das sind die Spitze des Eisbergs, aber im Mittelalter hat man die Juden auch in ihrer Freiheit sonst noch eingeschränkt. Die durften gewisse Berufe nicht ausüben. Also man hat sie in so in gewisse klare Berufskategorien gedrängt. Was dann, ich glaube, auch später so ein bisschen für den negativ konnotierten Stereotypen des Juden gerade mit dem im Zusammenhang mit dem Geld mitverantwortlich ist. Also da wurden die Juden teilweise die Berufe der Kreditvergabe, Steuereintreiber, Mieteintreiber, alles, wo man irgendwie ein bisschen schmutzige Arbeit mit Geld machen musste,
gedrängt. Und das waren alles Berufe, die die Christen nicht machen wollten. Und sie haben die Juden gezwungen, sich dieser Berufe anzunehmen. Weitere Diskriminierung war auch, dass Juden keinen Boden, keine Grundstücke besitzen durften und sie wurden in Ghettos konzentriert. Also sie wurden ganz systemisch in Städten zum Beispiel abgeschottet in sozial homogene Quartiere. Sie mussten in vielen Städten auch spezielle Steuern zahlen, wenn sie als Juden zum Beispiel eine Stadt betreten wollten, in der sie nicht lebten. Interessant ist auch, dass am 4. Lateralkonzil in Rom im Jahr 1215 beschlossen wurde, dass Juden und Muslime sich über Kleidung ganz klar als solche zu erkennen geben müssen. Das heißt, Juden wurde dort quasi aufgedrückt, hey, wir wollen schon optisch, visuell sehen, dass ihr Juden seid.
Das befördert natürlich weiterhin so die gesellschaftliche Wahrnehmung, dass man zu getrennten Gruppen gehört und ist sicher nicht förderlich für eine gute, homogene gesellschaftliche Kohäsion.
Es war wirklich eine systemische Politik der Segregation. Mhm. Im Mittelalter haben sich dann auch stark Verschwörungstheorien und allgemeine Hassmotive über und gegen Juden verbreitet. Ganz berühmt ist natürlich die Geschichte des Schwarzen Todes, der großen Pestpandemie im 14. Jahrhundert. Dort hat sich die Verschwörungstheorie verbreitet, dass diese Krankheit den Juden in die Schuhe zu schieben sei, weil die Juden nachts in die Städte kommen und das Trinkwasser in den Brunnen vergiften.
Ja, und das hatte natürlich zahlreiche Angriffe auf jüdische Gemeinschaften zur Folge. Zum Beispiel 1349 in Straßburg, als 2000 Juden bei lebendigem Leibe verbrannt wurden.
Muss man sich vorstellen, 2000 Menschen werden wirklich bei lebendigem Leib verbrannt. Also unglaubliche Barbarei. Im Mittelalter hat sich da auch die Ritualmordlegende etabliert. Das ist die Verschwörungstheorie, gemäß der Juden christliche Kinder töten und ihr Blut trinken. In einer Art Entweihung oder Schändung des christlichen Rituals der Eucharistie.
Also eine Art Ur-QAnon-Verschwörung, ja?
Genau. Im Mittelalter hat sich in Deutschland auch das Bild der Judensau etabliert. Die Judensau, das ist das Spottbild gemäß dem jüdische Kinder, aber auch jüdische Erwachsene, an den Zitzen einer Sau nuckeln und sich daran laben. Und wir wissen, im Judentum ist der Verzehr von Schweinefleisch verboten. Und dieses Motiv, das ist nicht nur einfach so, ja, wir machen uns lustig darüber, man findet das tatsächlich in vielen hochstehenden Kunstwerken, in Gemälden, in Skulpturen. Also ziemlich eine verrückte Geschichte. Wenn wir hier mal ein Zwischenfazit ziehen, können wir sagen, das ist der klassische Antisemitismus. Und der besteht aus zwei oder drei Motiven. Einerseits haben wir die religiöse Diskriminierung. Die Christen haben die Juden geächtet, weil die Juden ihren Gott getötet haben, den Jesus. Dann gab es die starke strukturelle Diskriminierung. Juden wurden marginalisiert, wurden abgeschottet und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wurde ihnen erschwert. Und drittens haben sich Verschwörungstheorien und Aberglaube verbreitet über die angeblichen Missetaten der Juden.
Für mich der Ursprung ist natürlich für mich klar. Also klar, Judas ist Schuld an allem und er ist der Sündenbock und das Sinnbild des Judens und deshalb werden dann die Juden verfolgt. Aber ich frage mich, irgendwann hat man das Gefühl, man ist so weit weg von dieser Uridee eben des Judas-Verräters. Ich habe fast schon den Eindruck, wenn man so diese Geschichte eben von der römischen Zeit bis zum Mittelalter ein bisschen durchgeht, dass da das Ganze wie zu einem Selbstläufer wird. Dass es eigentlich egal ist, was genau der Ursprung ist. Es ist wie so ein schlechter Running Gag oder sowas. Und es ist immer der Jude, der an allem schuld ist. Und da, ich weiß nicht, also vielleicht kannst du das besser einordnen, war denn immer wieder so dieses Grundmotiv des Deizids doch als Begründung dabei, oder ist es irgendwann einfach, hat es sich das Ganze verselbstständigt, ohne dass man jedes Mal zurückgreifen musste zum Deizid?
In der Literatur wird offenbar betont, dass das religiöse Motiv doch immer mitschwang. Natürlich, je weiter weg man war von den damaligen Ereignissen, wenn sie denn jemals stattgefunden haben mit Jesus, desto weniger präsent war es. Aber das Religiöse wurde tradiert. Diese Tradition, die hat dann natürlich andere Formen von Hass noch gespiesen. Das ist eben das Interessante, was dann in der dritten Etappe passiert. Die dritte Etappe, das ist so das 18. und 19. Jahrhundert. Dort wandelt sich dieser religiös motivierte Antisemitismus zu einem eher pseudowissenschaftlich-biologistisch-rassistischem Antisemitismus. Und dort ist Deizid und so nicht mehr das dominante Thema, sondern geht es um andere Motive. Wir wissen, das 18. Jahrhundert ist ja der Beginn der Aufklärung. Und in der Aufklärung hat Religion ganz allgemein an Bedeutung verloren und Wissenschaft und Humanismus und Säkularismus wurden wichtigere Werte. Dort hat der alte Antisemitismus nicht so reingepasst. Wenn man sich abwendet von Religion und Wissenschaft toll findet, dann kann man nicht sagen, ja, die Juden sind schlecht, weil sie christliche Kinder töten und weil sie den Jesus getötet haben. So braucht es dann auch modernere Motive, in Anführungszeichen.
Aber die hat man scheinbar auch gefunden und entwickelt, diese modernen Motive.
Die hat man gefunden und, wie du sagst, vor allem konstruiert. Ein wichtiger Moment in diesem Kontext, in diesem Moment, in dieser Etappe, ist die Französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Revolution wurde natürlich von konservativen Kräften in Frankreich und ganz Europa bekämpft oder nicht gut geheißen. Und sehr schnell haben sich Verschwörungstheorien etabliert, dass Juden im Hintergrund am Werk gewesen seien. Und das waren dann Verschwörungstheorien, die eine andere Qualität hatten als die alten. Weil früher waren es einfach die Juden, eine kleine Minderheit, die etwas macht, was schlecht ist, aber die waren nicht allmächtig. Und jetzt plötzlich mit der Französischen Revolution hieß es, die Juden, die haben alle Machtfäden in der Hand. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist der irische Philosoph Edmund Burke. In seiner berühmten Schrift Reflections on the Revolution in France von 1790 beschreibt er, dass die Revolution in Tat und Wahrheit von geheimen Juden gesteuert und inszeniert wurde. Ein weiterer wichtiger Schritt in diesem französischen Antisemitismus war Sur le Juif des französischen konservativen Antirevolutionärs Louis de Bonal von 1806. Und in dieser Hassschrift festigte er nochmals das Bild von Juden als geheimen Weltverschwörern, die alle Geschicke im Dunkeln lenken.
Da kam ja auch ein bisschen so diese Idee von den Juden, die auch die finanzielle Macht in den Händen hätten. Mhm. Und quasi auch das, was heutzutage immer wieder so ein Motiv ist, das mich doch verstört, diese Idee des sogenannte Weltjudentum eigentlich das ganze Geld in der Hand hat und die finanzielle Geld oder die finanzielle Macht der Welt kontrolliert.
Wir erinnern uns, im früheren Mittelalter wurden Juden systematisch in diese Berufe gedrängt. Sie hatten keine Wahl und jetzt baut man daraus die Verschwörungstheorie.
Genau, jetzt nimmt man sie ihnen übel, dass sie ihr Schicksal akzeptiert hatten. Also das ist ja schon ein bisschen strange. Und ich finde es auch interessant, also klar, wenn man gegen die Revolution war, dann brauchte man irgendwo einen Sündenbock und da war einer, der schon durch die Jahrhunderte immer wieder recycelt wurde und der war halt ziemlich naheliegend und jetzt hat man ihn einfach ein bisschen neu geformt und wieder für die tägliche Dosis Hass neu präsentiert.
Diese verschwörungstheoretischen Motive gegen die Juden als vermeintliche Weltmacht oder geheime Weltmacht haben sich auch im Kontext von Napoleon Bonaparte, nochmals verstärkt. Napoleon hatte, also er war ein Diktator und Kaiser, das wissen wir, aber er hatte ein sehr stark republikanisches Projekt. Er wollte Gleichstellung unter seinen Untertanen. Und die Region, die er erobert hatte, waren dann wirklich für die Juden oder bedeuteten für die Juden mehr Freiheit, als sie vorher hatten. Die Kehrseite davon war aber interessanterweise, dass diese Gleichstellung von jüdischen Gemeinschaften, zum Beispiel in Deutschland, dann erneut wieder als Verschwörungstheorie gedeutet wurde. Ja, die Juden, die übernehmen jetzt die Macht. Schaut her. Ein weiteres Land, in dem diese Verschwörungstheorien über Juden kursierten und virulent wurden, ist das zaristische Russland. 1881 wurde Kaiser Alexander II. Ermordet und in Russland explodierten Verschwörungstheorien, dass eine geheime Verschwörung von Juden hinter diesem Mord steckte. Ziemlich verrückt, und darauf kam es zu brutalen Pogromen gegen Juden, die mehrere Jahre andauerten. Also auch wiederum nicht nur Verfolgung im Sinn von Vertreibung, sondern auch brutal Abschlachten.
Ja, die Folge davon war dann Kaiser Alexander III., der in populistischer Manier die Judenrechte natürlich dann massiv eingeschränkt hat. Natürlich mit der Begründung, dass die Schuld am angeblichen Mord von Alexander II. Waren.
In dieser Zeit erleben wir auch das Aufkommen eines zweiten Motivs des Antisemitismus, des modernen Antisemitismus. Juden wurden früher in der Geschichte eigentlich nicht als andere Menschen oder als Nichtmenschen angesehen. Sie waren Menschen wie du und ich, hatten aber einen anderen Glauben, und das war das Problem. Und jetzt kam aber das Motiv auf, weil Religion in den Hintergrund rückt, dass Juden irgendwie biologisch anders seien. Und hier ist Deutschland ein wichtiger Ort. Der Publizist Wilhelm Marr führte 1879 den Begriff Antisemitismus ein, als einen positiven Begriff. Er war selber Antisemit und er hat postuliert in seiner Schrift «Der Sieg des Judentums über das Germanentum vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet», dass Juden biologisch, rassisch, völkisch anders seien als die Germanen und dass das das Problem ist.
Also da gibt es natürlich zwei irreführende Inhalte dran, oder also die Vorstellung, dass die Juden in irgendeiner Form anders seien, ist schon mal falsch. Natürlich gibt es gewisse Untergruppen jüdischer Völker wie die Aschkenasi zum Beispiel, die tatsächlich so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, naturhistorisch eine eigene Nische sind, aber das sind ja nicht alle Juden der Welt. Der Großteil der Juden auf dieser Welt ist eine Mischung aus verschiedenen Kontinenten und aus verschiedenen Ländern. Das ist schon sehr, sehr weit hergeholt, da irgendetwas Rassisches zu finden. Aber natürlich ist es ja der Zweck heiligt die Mittel, oder wie das heißt. Und so entsteht diese These.
Und in dieser Zeit ist diese These dann auf extrem viel positives Feedback gestoßen. Warum? Weil es eben irgendwie wissenschaftlich klang. Wir sind nicht mehr die religiösen Leute, die irgendwie an irgendwelche Geister und Götter glauben. Nein, das ist jetzt hard science, hard facts.
Da war wohl noch der Wurm drin im Peer Review.
Interessant ist auch, dass im 19. Jahrhundert zum ersten Mal eigentlich auch eine Art muslimischer Antisemitismus aufkam. Antisemitismus war über die Jahrtausende hinweg wirklich ein christliches Problem. In muslimisch dominierten Ländern, Regionen haben Juden eigentlich sehr viele Freiheiten genossen und viel mehr Freiheiten als in christlichen Ländern. Im 19. Jahrhundert kam aber langsam so etwas wie arabischer Nationalismus auf, der dann sich mit dem Judentum nicht mehr vertragen hatte. Das führt uns in die vierte historische Etappe. Das 20. Jahrhundert, wo das große Stichwort die Protokolle der Weisen von Zion sind. Dennis, kennst du die Protokolle der Weisen von Zion?
Ja, diese Protokolle oder der Titel davon geistert immer wieder irgendwo herum. Also es ist so wie ein Poltergeist, den man nicht los wird, den man austreiben sollte, aber er will hier bleiben.
Das ist ein faszinierendes Dokument. Zum ersten Mal wurde es 1903 in Russland veröffentlicht. Und was sind die Protokolle? Das sollen ganz wortwörtlich Protokolle sein. Wovon? Jüdische Weltverschwörer haben sich zusammengefunden in einem geheimen Treffen oder in mehreren geheimen Treffen und ihre geheimen bösen Pläne, um die Weltherrschaft zu übernehmen, in einem Protokoll festgehalten. Also offenbar schreibt man ein Protokoll, wenn man die Welt, Weltmacht an sich reißen will.
Ist nach dem klassischen Lehrbuch der Verschwörungstheorie. Immer schön alles dokumentieren.
Ja, genau. Und wenn man diese Protokolle liest, entstehen so Dinge drin wie zum Beispiel, Zitat, bald werden alle Hauptstädte der Welt von Stollen der Untergrundbahnen durchzogen sein. Von diesen Stollen aus werden wir im Falle der Gefahr für uns die ganzen Städte mit Staatsleitungen, Ämtern, Urkundensammlungen und den Nichtjuden mit ihrem Hab und Gut in die Luft sprengen. Holy shit.
Also die U-Bahnen sind eigentlich ein Projekt, um die ganze Welt in die Luft zu sprengen. Ist das so die Quintessenz?
Die Protokolle der Weisen von Zion ist natürlich eine dreiste Fälschung. Das war schon relativ früh klar. Aber das war ein Mega-Hit. Wer hat die Fälschung geschrieben? Das ist historisch nicht ganz klar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es die Ochrana, die damalige zaristische Geheimpolizei in Russland. Die Protokolle haben sich dann wie ein Lauffeuer weltweit verbreitet und haben viele Menschen in ihrem antisemitischen Glauben, in ihren antisemitischen Überzeugungen noch stärker bestärkt. Eine wichtige Etappe bei den Protokollen war ein Prozess in der Schweiz gegen die Protokolle. Zwei jüdische Organisationen haben in der Schweiz Strafanzeige erstattet, um die Protokolle in der Schweiz zu verbieten. Der Prozess dauerte von 1935 bis 1937. Die Nationale Front, die damalige faschistische Partei in der Schweiz, verteilte die Protokolle als Propaganda. Und die Kläger wollten das verbieten, weil die Protokolle angeblich gegen ein Gesetz verstoßen mit dem Titel «Gesetz über das Lichtspielwesen und Maßnahmen gegen die Schundliteratur».
Den Titel dieses Gesetzes müsstest du noch übersetzen. Also Lichtspielwesen, ich glaube, da geht es um Kinos, oder?
Kino, ja. Und Schundliteratur war, ist das, also vor allem Pornografie, solche Dinge.
Okay. Hm.
Das Gericht entschied dann 1935 zugunsten der Kläger, aber die Folge war nur eine symbolische Buße gegen die Angeklagten. Und das Urteil wurde 1937 sogar noch revidiert. Und dieser Berner Prozess ist historisch als großer Schuss in den Ofen bekannt. Weil erst durch diesen Prozess haben Millionen von Menschen von den Protokollen erfahren. Das war ein früher Streisand-Effekt, kann man sagen.
Ja, und auch die Nazis haben davon gehört und haben diesen Prozess auch in ihre Propaganda wieder hineingewerkelt.
Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Propaganda der NSDAP, also bereits ab den 1920er Jahren, hat wirklich auf die Protokolle Bezug genommen. Schaut her, das ist der Beweis. Und das hat gefruchtet.
Alles nur wegen diesen paar Idioten, diese Ochrana, die dieses Schundblatt damals in Russland verfasst haben.
Wir sehen, die Macht von Verschwörungstheorien ist kein neues Phänomen. Schon vor über 100 Jahren konnte man damit Millionen von Menschen erreichen, mobilisieren und zu Hass motivieren. Und das bringt uns zur fünften Etappe. Wir wissen natürlich, im Zweiten Weltkrieg, der Holocaust, ein schlimmes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg keimte ja die Hoffnung auf, Antisemitismus gehört endlich der Geschichte an. Dem ist aber nicht so. Wir haben es einleitend besprochen, Antisemitismus gedeiht wie eh und je. Und es gibt gewisse Indikatoren, dass er sogar zunimmt. Eine international vergleichende Studie von 2019 hat gezeigt, dass in allen Regionen der Welt Antisemitismus vorhanden ist. Nord- und Südamerika, so um die 20% der Menschen haben antisemitische Einstellungen. In Westeuropa rund ein Viertel, in Osteuropa rund ein Drittel. Im Mittleren und Nahen Osten und in Nordafrika fast 3/4 der Menschen. Dennis, warum ist Antisemitismus denn heute immer noch so attraktiv?
Ja, das ist mir ein Rätsel. Ich finde ihn nicht besonders attraktiv. Aber wenn man so ein bisschen analysiert, wie sich das entwickelt hat, es ist so vielleicht fast schon ein bisschen Tradition. Es ist einfach, es war schon immer da, man hat es schon immer gemacht. Und wie mit Traditionen, so hält es sich auch mit dem Antisemitismus. Man hinterfragt nicht alles, man macht es einfach weiter. Nur sind Traditionen meistens harmlos und idiosynkratisch, und Antisemitismus ist keinesfalls harmlos.
In dem Kontext ist wahrscheinlich auch wichtig, dass Antisemitismus als Verschwörungsnarrativ einfach sehr, sehr, was soll man sagen, wirkmächtig ist. Die Storyline ist gewissermaßen sexy, in Anführungszeichen. Es gibt eine böse Gruppe von Menschen, die haben alle Macht bei sich und die sind für alles Üble schuldig. Also wir können mit dem Finger auf die Schuldigen zeigen. Das zieht, das ist psychologisch, in Anführungszeichen, fast irgendwie eine Vereinfachung der Komplexität der Welt.
Und ich glaube auch, die Tatsache, dass man, ich meine, es gibt ja verschiedene solche Narrative mit irgendwelchen Gruppen, die die Welt Macht in ihren Händen haben. Aber mit den Juden kann man natürlich diese Gruppe genau bezeichnen, oder? Also man kann sie identifizieren. Und ich glaube, damit hat die antisemitische Verschwörungstheorie so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man wirklich die bösen Mächtigen dieser Welt auch wirklich mit Namen nennen kann und mit dem Finger aufzeigen kann.
Genau, es ist nicht eine diffuse Gruppe, es gibt irgendwelche Bösen, nein, es sind die Juden, man kann sie benennen. Ein weiterer Faktor heute natürlich dürfte das Internet sein. Wir wissen, dank des Internets oder wegen des Internets explodieren Verschwörungstheorien, verbreiten sich wortwörtlich viral, ungefiltert. Und das trifft auch auf antisemitische Verschwörungstheorien zu. QAnon zum Beispiel hat im Internet seinen Ursprung und wuchert im Internet und ist eben auch eine antisemitische oder antisemitisch aufgeladene Verschwörungstheorie.
Ja, und auch gewisse faschistische Bewegungen sind wieder zunehmend en vogue, könnte man sagen. Mhm. Und gerade so die Rechtsaußenparteien in diversen mitteleuropäischen Ländern. Aber auch als Beispiel George Soros, der mit seiner Organisation grundsätzlich und mit seinem philanthropischen Engagement in vielen Ländern sich für offene Gesellschaften, auch für Minderheitenfreiheiten einsetzt, eckt natürlich an, meistens bei den eher konservativen Parteien. Und da gibt es oft diese sehr undurchsichtige Durchmischung einerseits natürlich von Opposition einfach aus konservativer Sicht, aber dann auch die Tatsache, dass George Soros ein Jude ist, und da vermischen sich auf ganz unschöne Art dann zunehmend auch diese antisemitischen Motive, dass George Soros eigentlich auch einer dieser bösen Juden sind, die die Weltmacht übernehmen will und deshalb mit seinen linken Ideologien da in gewissen Ländern Einfluss nehmen will.
Weiteres Phänomen des politischen Extremismus ist islamischer Extremismus. Wir beobachten, das ist auch in Studien dokumentiert, dass in arabischen Ländern, aber auch in Europa, viele Musliminnen und Muslime stark antisemitisch eingestellt sind und in dem Sinn extremistische Ansichten hegen. Das hat ein Stück weit mit der komplizierten Politik im Nahen Osten mit Israel zu tun. Du hast es vorher erwähnt, Kritik an Israel, Kritik an der israelischen Politik, an der Netanyahu-Regierung zum Beispiel, ist nicht antisemitisch, natürlich nicht, aber die Motive vermischen sich dann relativ schnell.
Ja, und das sieht man auch, ich meine, viele haben die Videos wahrscheinlich gesehen von Leuten, die in deutschen Straßen gleich vor Synagogen demonstrieren und sagen, scheiß Juden und ähnliche Sprüche. Mhm. Das hat dann nichts mehr mit Kritik an der israelischen Politik zu tun. Und Es ist auch, was natürlich schon auch nicht ganz vergessen gehen darf, ist, dass man natürlich zwischen Palästina und zwischen Gaza unterscheiden sollte. Und der Konflikt ist ja nicht zwischen Palästina und Israel, sondern zwischen dem Gazastreifen und Israel. Und die im Gazastreifen die Macht haben, das sind die Hamas. Und die Hamas sind natürlich bekannt für ihr Charter, in welcher sie festgeschrieben haben, dass sie den jüdischen Staat oder dass sie Israel und die Juden vernichten wollen. Und da muss man sich schon überlegen, wo man ein Gleichgewicht findet. Natürlich kann man jede militärische Aktion Israels kritisieren, aber man muss sich auch fragen, wo da die Grenzen sind.
Eben natürlich die Hamas. Ich bin alles anders Hamas-Fan. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hamas wirklich Juden vernichten will als Menschen, aber sie sind sicher antizionistisch. Sie wollen den israelischen Staat vernichten. Und das ist nicht für einen zivilisierten Dialog nicht förderlich. Und Handkern natürlich, Israel ist eine Okkupationsmacht und gerade der Gazastreifen ist ein Freiluftgefängnis, das gegen internationale Abkommen, Menschenrechtsabkommen in grober Weise verstößt. Also es ist wirklich eine sehr verfahrene Situation, die gegenseitigen Hass befördert.
Genau, und ich glaube, das merkt man auch jetzt, die ganze Situation ist derart kompliziert, dass man es nicht einfach in drei Sätzen auseinandernehmen kann. Und das Problem ist gerade mit diesen Straßenprotesten und den Twitter-Äußerungen von Pro und Contra, das wird derart stark reduziert, dass da nur Extrempositionen entstehen können. Und das ist sicher nicht förderlich für den Dialog. Und am Schluss natürlich kristallisieren sich schon auf verschiedenen Ebenen doch die extremen antisemitischen Positionen gewisser Exponenten heraus. Und die sind doch teilweise abstoßend.
Wir sehen also, Antisemitismus hat eine lange Geschichte, eine hässliche Tradition. Und er dürfte uns leider wahrscheinlich noch weiter beschäftigen.
Ja, die Welt braucht scheinbar immer einen permanenten Sündenbock und dafür hat sich bisher leider der jüdische Sündenbock sehr gut geeignet.
Was die Welt noch mehr braucht als Sündenböcke, sind gute Podcasts. Den besten hört ihr aktuell. Geht auf Apple, gebt uns 5 Sterne, dann sehen mehr Menschen den Podcast.
Und wenn ihr noch den einen oder anderen Rappen übrig habt, dann findet ihr uns auf patreon.com/schlechtberaten.
Wir sind auf Social Media, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, kontakt@schlechtberaten.xyz.
Dort ist natürlich vor allem Lob und Dank willkommen. Aber wenn es sein muss, könnt ihr uns auch kritisieren. Wir werden uns schon zu wehren wissen.
Die Quellen für die heutige Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage schlechtberaten.xyz.
Vielen Dank fürs Reinhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Adios.